ARD.
Da war Chefarztvisite. Und dann saß mein Mann auf dem Bett und hat einfach wirklich nur so in die Gegend geguckt und hat auch gar nicht, glaube ich, mitgekriegt, dass wir da waren. Also hat mich nicht erkannt, war komplett teilnahmslos.
Stellt euch mal vor, euer Ehepartner weiß auf einmal nicht mehr, wer ihr seid. Weiß auch nicht mehr, wo er ist und auch wer er ist. Alles, was ihn oder sie ausmacht, die ganze Persönlichkeit ist auf einmal weg, wie ausgelöscht. Eine Vorstellung wie aus einem Albtraum, finde ich. Und Stefanie Fuschera-Petersen hat das erlebt. Was war in der Situation los, Volker?
Naja, sie hat das schon ziemlich gut beschrieben. Also ihr Mann Markus, der ist innerhalb von wenigen Monaten, hat er eine komplette Wesensveränderung hingelegt und liegt am Ende völlig apathisch als Pflegefall im Krankenhaus und die Ärzte wissen nicht warum und können ihm auch nicht wirklich helfen.
Ihr merkt es, euch erwartet heute wieder ein rätselhafter Fall hier bei Abenteuer Diagnose. Ich sag Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge unseres Medizin-Krimi-Podcasts. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und führe euch wie immer durch die Geschichte. Alle zwei Wochen hört ihr bei uns einen wahren Fall. Es geht um Menschen, die an mysteriösen Symptomen leiden und um Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der Ursache fahnden. Und den heutigen, wirklich extrem spannenden Fall hat mein Kollege Volker Ahrendt recherchiert. Dafür hat er mit allen Beteiligten gesprochen. Hallo Volker.
Hallo Anke. Ich freue mich endlich mal wieder hier zu sein. Ist schon lange her.
Ja, ich freue mich auch, dass du mal wieder da bist. Wo warst du denn die ganze Zeit?
Ich habe in der Zwischenzeit wieder eine ganze Reihe neuer Abenteuer-Diagnosegeschichten recherchiert und den Fall, den ich heute mitgebracht habe, das ist ein besonders spannender Fall aus Norddeutschland, der, würde ich sagen, also medizinisch und auch zwischenmenschlich dramatischer kaum sein kann.
Einen kleinen Vorgeschmack haben wir euch ja schon gegeben. Es geht um Markus Fuschera-Petersen und seine Frau Stefanie, die hast du auch interviewt. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, erzähl uns doch noch mal kurz ein bisschen was über die Familie, über die Umstände damals, damit wir uns das alles besser vorstellen können.
Markus ist Bauer von Beruf, 39 Jahre, als die Krankheit ihn ins Visier nimmt. Es ist ein agiler Typ, der auf seinem Hof ständig alles geben muss. Also das ist ein Riesenbetrieb in Fahrendorf, direkt an der Schlei. Und den Betrieb hat er von seinem Vater geerbt. Es gibt eine ganze Reihe von Getreidefeldern, allein damit hätte er genug zu tun, aber sein Herz schlägt für die Zucht seiner Anglerrinder.
Anglerrinder heißen die, glaube ich, wegen Angeln, diesem Landstrich an der Schlei.
Ganz genau, also die ist eine Rasse, die kommt ursprünglich aus Angeln und Angeln ist, im Prinzip der Landstrich nördlich der Schlei, salopp gesagt. Die Tiere sehen hübsch aus, sind riesig groß, braun, manchmal auch braun gefleckt. Und Markus Fuschera-Petersen hat davon sage und schreibe 175 Stück.
Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit.
Allerdings. Und dabei hilft dem Markus natürlich manchmal noch sein Vater, auch wenn der ja schon ein bisschen älter ist. Und wenn es die Zeit erlaubt, auch seine Frau Stefanie. Die ist allerdings selbst auch berufstätig. Und zwar arbeitet die als Amtstierärztin in Angeln und Umgebung.
Das erinnert mich jetzt so in der Konstellation ein kleines bisschen an der Doktor und das liebe Vieh. Habe ich gerade letztens wieder im Fernsehen gesehen. Amtstierärztin klingt aber auch nach einer Menge Arbeit.
Ja. Und man darf nicht vergessen, dazu kommen noch zwei Kinder in dem Haushalt, die heißen Hendrik und Joke, sind 6 und 4 Jahre. Die wollen natürlich auch noch irgendwie zu ihrem Recht kommen bei dem ganzen Konstrukt, sage ich mal.
Also ihr merkt es schon, wir haben es hier mit einem gut eingespielten Familienbetrieb zu tun. Und dann kam, wie aus dem Nichts, Markus' merkwürdige Krankheit. Wie hat die begonnen?
Das war im Jahr 2021, als sich alles zugespitzt hat. Als Stefanie dann eines Morgens um 6 Uhr neben sich tastet und Markus immer noch im Bett liegt, obwohl die Rinder draußen schon muhen, da ist eigentlich beiden klar, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das hat Markus dazu gesagt.
Ich hatte irgendwie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, so schlapp. Und wenn ein Bauer sagt, er geht nicht raus in Kuhstall, ist das schon was irgendwie. Also dann ist er wirklich krank.
Das glaube ich gerne. Da sind Bauern wahrscheinlich so ein bisschen wie einige Ärzte, die ich kenne. Also nicht besonders zimperlich mit der eigenen Gesundheit und richtig krank sind eigentlich immer nur die anderen. Und solange es irgendwie geht, wird weitergearbeitet.
Klar, und dann stell dir noch vor, dass die Kühe draußen muhen, was alleine das für ein Druck ist und so. Also Ehefrau Stefanie hat dafür auch eine Erklärung, woran das liegen könnte. Die ist irgendwie naheliegend. Lass uns mal hören.
Es war auch im Ganzen vorher auf dem Betrieb extrem viel los. Also wir haben viele Baustellen gleichzeitig gehabt, sodass man schon vielleicht so ein bisschen mit sagen konnte, vielleicht war es auch einfach zu viel. Also vielleicht war es im Ganzen stressbedingt.
Klar, Stress kann auf jeden Fall die Immunabwehr schwächen und dann haben Infekte leichteres Spiel, kennt ihr wahrscheinlich alle. Kopfschmerzen und Bauchschmerzen, das klang ja bei Markus auch erstmal so ein bisschen diffus, könnte ein Magen-Darm-Infekt sein. Wenn er jetzt zu krank ist, um zu arbeiten, wer springt denn dann ein und kümmert sich um die Rinder?
Das macht Stefanie. Allerdings muss sie sich in diesem Fall parallel noch um ihre beiden Kinder kümmern, denn Henrik und Joke sind nicht im Kindergarten, die liegen zu Hause krank im Bett.
Oh Mann, die Armen. Mit was für einer Krankheit denn?
Die beiden haben die Hand-Mund-Fuß-Krankheit sich aus dem Kindergarten geholt.
Okay, also eine Viruserkrankung, die eigentlich jedes Kind mal durchmacht, mit Fieber und mit so typischen Bläschen im Mund und an den Händen und Füßen.
Mhm. Und weil Stefanie sich um den Hof und die Kinder kümmern muss, schleppt Markus sich schließlich an diesem Tag, am späten Vormittag, ganz alleine in die Anlaufpraxis des Schleswiger Krankenhauses. 2 Stunden später klingelt das Telefon bei Stefanie und ihr ist sofort klar, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das nichts Gutes zu bedeuten hat.
Und dann hieß es, er hat eine Meningitis, er hat eine Hirnhautentzündung. Und dann ist er auf Station gewesen und zu der Zeit konnte ich aber auch nicht, also dann waren ja trotzdem noch die Kinder, ich konnte ja trotzdem nicht direkt hinterher. Und dann ist er auch relativ schnell dann noch verlegt worden, weil er noch eine Lungengeschichte hatte.
Okay, Volker, das geht jetzt alles super rasant. Morgens fühlt er sich krank und irgendwie groggy und mittags schon eine Meningitis-Diagnose. Was ist da im Krankenhaus passiert?
Die Ärzte haben ihn natürlich sofort untersucht und wegen dieser starken Kopfschmerzen haben sie auch neurologische Tests gemacht und dabei Auffälligkeiten festgestellt, die eben klar zu einer Hirnhautentzündung passen. Eine sichere Diagnose ist das zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht, sondern erstmal nur ein starker Verdacht, dem die Ärzte jetzt nachgehen müssen.
Ein Verdacht, der gut passt, wenn man genauer drauf schaut. Meistens wird eine Meningitis durch Viren oder Bakterien ausgelöst. Was passiert dabei? Die Hirnhäute entzünden sich und schwellen an und das führt zu starken Kopfschmerzen, zu Fieber, häufig auch zu Nackensteifigkeit, einem richtig schweren Krankheitsgefühl und oft auch Übelkeit oder Erbrechen. Und das sind ja schon so die Symptome, die Markus vorhin diffus beschrieben hat. Mhm. Jetzt muss man sagen, gut, dass er so schnell ins Krankenhaus gefahren ist, denn eine Meningitis ist ein richtiger Notfall, weil so eine Entzündung innerhalb von Stunden das Hirn angreifen und schädigen kann.
Und bei Markus kommt ja noch dazu, dass die Ärzte beim Abhören auch noch was festgestellt haben, also dass mit der Lunge irgendwas nicht stimmt. Es besteht der Verdacht zusätzlich auf eine Lungenentzündung und deshalb haben sie ihn noch am gleichen Tag stationär aufgenommen und zwar auf die Station von Professor Frederik Palm. Das ist ein Neurologe und der hat schon nach dem ersten Gespräch mit Markus einen interessanten Verdächtigen auf dem Zettel.
Und zwar?
Im Anamnesegespräch stellt sich raus, dass Markus eine medizinische Vorgeschichte hat. Im Jahr 2017 ist er nämlich an einem Burkitt-Lymphom erkrankt.
Okay, das müssen wir, denke ich, erklären. Das ist eine besonders aggressive Form von Lymphknotenkrebs. Dabei ist ein Teil der Abwehrzellen im Körper entartet, und zwar die B-Zellen. Die bilden dann im Gesicht, Bauchraum, Gehirn oder Nieren Tumore und die wachsen wirklich in einem atemberaubenden Tempo, innerhalb weniger Wochen oder manchmal sogar Tagen. Das Burkitt-Lymphom zählt zu den am schnellsten wachsenden Tumorarten, die es gibt. Und es muss daher mit einer besonders starken Chemotherapie behandelt werden. Aber, das ist die gute Nachricht, rechtzeitig erkannt und behandelt, liegen die Heilungschancen gut, bei im Schnitt 90%.
Und so ungefähr ist es bei Markus auch gewesen. Also der hat eine Chemotherapie bekommen 2017, hat die gut überstanden und gilt seitdem auch als komplett krebsfrei. Aber jetzt hat Markus ja diese neuen merkwürdigen Symptome und hatte eben diese heftige Vorerkrankung. Deswegen sieht Neurologe Frederik Palm schon eine mögliche Verbindung. Er glaubt, dass es entweder mit der massiven Chemotherapie von damals zu tun haben könnte oder aber mit der Tumorerkrankung, die vielleicht erneut irgendwo aufgeflammt ist.
Man denkt bei einem Tumor in der Vorgeschichte immer an Rückfälle, die auftreten können, wobei das in dem Fall eher weniger ist. Man hat natürlich auch im Kopf gehabt, die immunsuppressive Therapie und gegebenenfalls gewisse Langzeitfolgen.
Ich finde, das sind zwei Ansatzpunkte, die beide irgendwie bedrohlich klingen und natürlich auf jeden Fall mit Untersuchungen abgeklärt werden müssen. Mhm. Ich nehme mal an, Palm und sein Team lassen neue Bilder machen, also CT und MRT. Darauf würde man einen neu wachsenden Tumor ja sehen. Und dann vielleicht noch eine Blutuntersuchung auf Tumormarker. Und bei allem, was sich dann im Gehirn oder an den Hirnhäuten abspielt, ist auch immer eine Nervenwasseruntersuchung sinnvoll.
Das ist so ungefähr das Spektrum der Tests, die er auch durchgeführt hat, noch am ersten Tag. Und dabei findet er zum Glück erstmal keinen Hinweis auf einen Rückfall. Also eine erneute Krebserkrankung kann er ziemlich sicher ausschließen da.
was ja schon mal super beruhigend ist.
Allerdings.
Kommt bei den ganzen Untersuchungen denn was anderes raus?
Also die Lungenentzündung des Bauern geht laut Labor auf das Konto von Bakterien. Welche genau, weiß ich nicht. Und dagegen bekommt er auf jeden Fall ein Antibiotikum. Und die Hirnentzündung geht laut Analyse des Nervenwassers vermutlich auf eine Infektion mit an sich harmlosen Enteroviren zurück.
Falls ihr die nicht kennt, Enteroviren sind Viren, die sich vor allem im Darm vermehren und von Mensch zu Mensch übertragen werden, meistens durch eine Schmier- oder Tröpfcheninfektion. Und diese Viren, die können verschiedene Krankheiten auslösen. Meist sind es milde Erkältungen oder mal ein Durchfall, aber manchmal, in seltenen Fällen, auch schwerere Erkrankungen wie eine Hirnhautentzündung. Und das Gute an Enteroviren ist, in der Regel, also bei gesunden Menschen, wird der Körper selbst mit ihnen fertig.
Bei dieser Hirnhautentzündung mit Enteroviren behandelt man insbesondere Schmerzen, erhöhte Temperaturen, also eher symptomatisch. Generell würde man sagen, das heilt folgenlos wieder aus.
Das waren nach diesem zwischenzeitlichen Verdacht, dass der Krebs möglicherweise wiedergekommen ist, bestimmt sehr willkommene Nachrichten für Markus und seine Frau Stefanie. Mhm. Heißt ja eigentlich zwei Infektionen gleichzeitig, aber beides alles in allem harmlos. Das heißt, er ist hoffentlich bald wieder fit und kann zurück auf den Hof zu seiner Familie und den Rindern.
Das ist zumindest der Plan. Nach 2 Wochen wird Markus aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Da ist die Lungenentzündung bereits so gut wie abgeklungen und auch die Hirnhautentzündung hat sich deutlich verbessert. Er hat kein Fieber mehr, hat keine Kopfschmerzen mehr und den Rest soll er jetzt einfach zu Hause auskurieren. Aber dann wird nach und nach deutlich, dass Markus einfach immer noch nicht der Alte ist. Also seiner Frau Stefanie macht das schon bald irgendwie Angst.
Er hat nicht viel gesprochen, ihn hat auch nicht viel interessiert. Auch wenn ich ihm was vom Betrieb erzählt habe, das hat ihn nicht interessiert. Wenn ich was von den Kindern erzählt habe, hat ihn nicht interessiert. Er war langsam, er war in seinen Bewegungen langsam. Das kannte ich so ja gar nicht.
Jetzt muss man natürlich sagen, so eine Hirnhautentzündung und eine Lungenentzündung, das kann ja den stärksten Bauern aus den Stiefeln werfen. Und nach 2 so heftigen Erkrankungen braucht der Körper vielleicht einfach länger, um zu genesen. Und in dieser Zeit ist man nicht so fit und dann auch geistig vielleicht nicht so schnell unterwegs wie vorher. Kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr schon mal eine richtig schwere Grippe hattet. Andererseits, so wie du Stefanie Fuschera-Petersen beschrieben hast, ist sie bestimmt keine, die sich jetzt vorschnell Sorgen macht.
Nee, ganz genau. Sie beobachtet das Ganze erstmal und gibt Markus Zeit, sich zu regenerieren. Stefanie, die hofft einfach, dass das langsam, aber stetig immer besser wird. Aber nach 2 Monaten hat sich immer noch nichts getan. Und dieses merkwürdige Desinteresse, was Markus zeigt, quasi an allem, was ihn betrifft, das macht Stefanie jetzt doch wirklich langsam nervös. Vor allen Dingen auch, weil sie zu dieser Zeit bereits mit dem 3. Kind der beiden schwanger ist.
Ach krass, okay, das heißt, sie war schon schwanger, als Markus krank wurde?
Mhm.
Ja, ganz ehrlich, also muss ich sagen, taffe Frau, dass sie ihren Job als Tierärztin, 2 Kinder, den Hof und die Rinder und dazu ja jetzt auch noch Markus' Krankheit und eine Schwangerschaft unter einen Hut bekommen hat.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Wo nimmt diese Frau ihre Kraft und ihre Energie her? Aber auch Stefanies Kräfte sind irgendwann am Ende und sie merkt dann schließlich, dass sie das Ganze alleine nicht mehr lange tragen kann. Allerspätestens, wenn das Baby da ist, muss sie sich voll auf ihren Markus verlassen können. Deshalb überredet sie ihn eines Tages, nochmal nach Schleswig ins Krankenhaus zu fahren. Und ihr Wunsch ist eigentlich, dass die Ärzte ihn dann nochmal gründlich untersuchen. Aber da kommt Stefanie und Markus, beide kommen da einfach erstmal nicht weiter.
Und die sagten, es gäbe keinen Grund, ihn wieder aufzunehmen. Und dann habe ich gesagt, das geht so trotzdem nicht, dann muss er zu einer zweiten Meinung. Wenn das nicht da weitergeht, dann geht's halt in Kiel weiter. Und dann ist er nach Kiel gekommen.
Hast du denn mit den Neurologen aus Schleswig darüber gesprochen, warum sie Markus nicht wieder aufnehmen wollten zu dem Zeitpunkt? Wenn doch seine Ehefrau sagt, irgendwas stimmt da nicht?
Also es war wohl so, dass die Symptome, die Stefanie gesehen hat, das waren einfach subtile Veränderungen, die man eher sieht, wenn man täglich mit dem Mann zusammen ist und den auch wirklich gut kennt. Und dass er körperlich und geistig jetzt immer noch nicht so fit ist wie vor der Erkrankung, das war für die Schleswiger Ärzte normal bei dieser schweren Vorgeschichte. Also die sind einfach davon ausgegangen, dass das immer noch Nachwirkungen dieser Entzündung sind.
Mhm. Trotzdem kann ich Stefanies merkwürdiges Bauchgefühl total nachvollziehen. In solchen Situationen ist es darum ja auch gut und total legitim, wenn man sich so eine zweite Meinung dann auch holen kann.
So kommt es dann auch. Also Stefanie fährt mit ihrem Markus kurz darauf in die Kieler Uniklinik und lässt ihn dort nochmal von Kopf bis Fuß untersuchen. Es wurden neue MRT-Aufnahmen von seinem Gehirn gemacht, die waren total unauffällig. Die Ärzte haben nochmal Nervenwasser abgenommen, um zu gucken, ob da noch Spuren von diesen Enteroviren drin sind. Die waren aber auch kaum noch nachweisbar. Also rein körperlich scheint Markus tatsächlich völlig gesund zu sein.
Ja, bleibt trotzdem die Frage, warum er so desinteressiert und ganz anders ist als vorher.
Und für dieses Problem haben die Kieler Neurologen tatsächlich auch ein Ohr und schon bald auch einen Verdacht. Die nehmen nämlich an, dass es sich vielleicht um ein psychisches Problem handeln könnte. Also heftige körperliche Erkrankungen können sich ja durchaus auch auf die Seele auswirken. Und der Neurologe, der Markus in Kiel behandelt hat, heißt Frank Leipold und der hat mir das damals folgendermaßen erklärt.
Immer wenn Sie im Körper eine Erkrankung haben, sei es jetzt eine Tumorerkrankung oder in dem Fall eine Hirnhautentzündung, kann daraus auch eine Verstimmung entstehen. Und das hieße dann organische Ursache einer depressiven Störung.
Und Depressionen führen zu Antriebslosigkeit und Desinteresse. Das ist also auf jeden Fall eine plausible Annahme. Das Gute ist, dass sich Depressionen behandeln lassen mit Medikamenten und oder mit Psychotherapie.
Frank Leipold weist Markus deshalb auch gleich in eine psychologische Fachklinik bei ihm in der Nähe in Schleswig ein. Und da geht es dem Bauern auch ziemlich schnell deutlich besser.
Es war tatsächlich die ersten 5 Tage, dass man richtig gemerkt hat, Mensch, er ist wieder viel, viel mehr da. Und dann hat er wieder mit mir telefoniert. Und das hat er vorher die ganze Zeit nicht gemacht. Und er hat auch ein bisschen mehr geschnackt und im Ganzen war er einfach wieder besser drauf.
Wobei es ja schon ein bisschen ungewöhnlich ist, dass es ihm so schnell besser ging. Mhm. Denn Medikamente gegen Depressionen, die brauchen in der Regel mehrere Wochen, um anzuschlagen. Und auch eine Psychotherapie wirkt ja eigentlich nicht sofort.
Zumal Markus in der Zeit überhaupt keine Medikamente bekommen hat. Also das lief rein über Gesprächstherapien, Verhaltenstherapien und solche Sachen. Aber man muss klar sagen, also diese ersten Verbesserungen waren auch nicht von großer Dauer. Das hat ungefähr eine Woche gehalten. Und dann kam diese Teilnahmslosigkeit und diese Symptome kamen alle wieder zurück. Außerdem zeigte er auch sogar noch ein paar neue Symptome, die Psychologen in der Fachklinik stutzig machen und veranlassen, Markus einfach nochmal zu dem Neurologen Frederik Palme ins Krankenhaus zu schicken. Sie sind einfach nicht sicher, was da los ist.
Und dort fiel dann auch wieder eine progredierende Müdigkeit auf, aber auch schon beginnt Merkfähigkeitsstörungen, kognitive Störungen, wie wir das sagen, und ist aufgrund dessen dann nochmal in die Neurologie zu uns verlegt worden.
Also nach Schleswig zum Neurologen Frederik Palm.
Mhm.
Das, was der da gerade geschildert hat, das sind Symptome, die jetzt nicht so typisch sind für eine Depression. Bedeutet, die Neurologen müssen jetzt klären, ob nicht doch immer noch ein organisches Problem vorliegt oder zumindest auch noch eine Rolle spielt.
Ja, sie rollen das Ganze nochmal neu auf. Also sie widmen sich als erstes nochmal dem Krebsverdacht, der immer noch im Raum stehen könnte.
Also diesen Lymphknotenkrebs, den Markus vor einigen Jahren hatte.
Genau, sie fragen sich einfach, ob sie da vielleicht bei den ersten Untersuchungen irgendwas übersehen haben.
Auch im Hinblick auf das Lymphom hat man ja nochmals die Diagnostik dann forciert. Auch Nervenwasser untersucht mit der Fragestellung, ob da nicht auch Lymphomzellen sein könnten. Aber auch das war allesamt negativ.
Und trotzdem finden die Ärzte im Nervenwasser aber etwas. Und zwar gibt es da auffällig viele Entzündungszellen. Das heißt, offenbar schwelt da immer noch irgendeine Entzündung in Markus' Körper.
Ein wichtiger Befund, aber ja auch erstmal ein ziemlich vager Befund. Denn hinter so einer Entzündung kann ja erstmal alles Mögliche stecken. Es gibt verschiedene Autoimmunerkrankungen, die zu erhöhten Entzündungswerten im Nervenwasser führen können. Zum Beispiel Multiple Sklerose, aber auch Entzündungen der kleinen Blutgefäße. Und auch Infektionen mit Viren oder Bakterien können, wenn sie Hirn oder Hirnhäute angreifen, zu solchen Entzündungsreaktionen führen. Ich denke da zum Beispiel an die Enteroviren, die Markus zu Beginn ja zu schaffen gemacht haben.
Aber die sind ja, wie wir schon besprochen haben, so harmlos, dass Frederik Palm einfach davon ausgeht, dass die komplett ausgeheilt sind. Deshalb fokussiert er seine Fahndung jetzt erstmal auf seltene Erreger, also Bakterien, Viren, Pilze kommen auch in Frage. Und zwar insbesondere solche Erreger, mit denen Markus als Landwirt Kontakt hätte haben können.
Da denkt man natürlich auch immer Tuberkulose, Brucellose, an Dinge, die eher selten sind, dass man da ein sehr, sehr breites Labor abnimmt, ein ganzes Panel abnimmt, um gewisse Dinge dann auszuschließen.
Jetzt haben wir Markus aber ein bisschen aus den Augen verloren, Volker. Wie geht's ihm denn zu dem Zeitpunkt? Wie hat er diese Verlegung zurück in die Neurologie und all diese neuen Verdachtsdiagnosen erlebt?
Also ich habe ihn damals im Interview auch gefragt, ob er sich da überhaupt noch dran erinnern kann, beziehungsweise an was er sich erinnern kann. Und das war einfach nicht viel. Der steht tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon komplett neben sich. Das Einzige, was bei ihm hängen geblieben ist, ist, dass seine Frau Stefanie sich um alles gekümmert hat. Die ist ja schließlich auch Ärztin und wenn auch Tierärztin, aber sie hat natürlich Zugang zu diesen ganzen Fachbegriffen, die da fallen und weiß auch, wann, wonach die Ärzte geschaut haben.
Und wie ging es denn Stefanie mit diesen neuen Verdachtsdiagnosen? Brucellose, Tuberkulose, seltene Infektionen?
Sie war einfach verblüfft, was für Formen diese medizinische Großfahndung innerhalb kürzester Zeit angenommen hat. Also wonach die Schleswiger Experten alles gesucht haben.
Es war auch ein bisschen wie bei Haus, dass man sich denkt, jetzt kommt gleich noch Lupus und Sarkozystoidose. Also sie haben wirklich nach jedem Strohhalm gegriffen.
Okay, also sie redet von der Serie Dr. House natürlich und da ging es eigentlich in jeder Folge einmal mindestens um die Verdachtsdiagnose Lupus erythematodes, also Autoimmunerkrankung.
Und tatsächlich hat Frederik Palm bei Markus auch nach Anzeichen für solche Autoimmunerkrankungen geschaut. Aber trotz aller Bemühungen und trotz der enormen Großwarnung, die der losgetreten hat, entdeckt er einfach nichts Auffälliges. Es gibt keine Spur von irgendwelchen Bakterien, kein Hinweis auf eine Autoimmunerkrankung. Sogar die MRT-Bilder aus dem Gehirn von Markus sind total unauffällig. Also es gibt einfach nicht den leisesten Hinweis auf irgendeinen neurologischen Schaden. Ein medizinisches Problem können die Ärzte zu dem Zeitpunkt also wirklich definitiv ausschließen. Und deshalb schickt Frederik Palm Markus schließlich auch wieder zurück in die psychosomatische Fachklinik. Er muss davon ausgehen, dass diese hartnäckige Depression doch hinter allem steckt und dass die jetzt wirklich medikamentös behandelt werden muss.
Denn Medikamente, Antidepressiva hatte Markus noch nicht bekommen und das ist zumindest immer ein Versuch wert.
Und bei Markus schlagen die Antidepressiva offenbar auch gut an. Also er kommt ziemlich schnell wieder in die Spur. Der findet aus seinem Desinteresse und seiner Antriebslosigkeit raus und entlässt sich nach einem Monat sogar wieder selber aus der Klinik. Also so gut ging es ihm da. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Im Interview hat er mir damals erzählt, dass er sich da einfach nicht mehr richtig aufgehoben gefühlt hat und da weg musste sozusagen. Aber außerdem war es damals kurz vor Weihnachten und auf dem Hof wurde er natürlich auch dringend gebraucht.
Ach Mensch, ja, das war sicher das allerschönste Weihnachtsgeschenk für Stefanie, die zu dem Zeitpunkt ja schon eine ganze Weile, wie lange, Volker, 2 Monate?
2 Monate, ja.
Schwanger, alleine Hof und Kinder am Laufen gehalten hat.
Und dabei hatte sie natürlich Hilfe einerseits von dem Schwiegervater und andererseits von angemieteten Hilfskräften. Da gibt es so eine Art Ring, wo die Bauern in der Region untereinander sich die Hilfskräfte austauschen können. Sonst hätte das gar nicht geklappt.
Ja, spannend, wusste ich gar nicht. Ist ja toll, dass es so ein Unterstützungsnetzwerk gibt. Wie war das denn dann, als Markus wieder zu Hause war?
Also er war insgesamt wirklich viel besser zurecht. Auf alle Fälle deutlich besser als nach dem ersten Krankenhausaufenthalt. Stefanie hat das damals im Interview so eingeschätzt.
Also dass man wirklich halt das Gefühl hatte, so ein bisschen auf dem Level kommen wir erstmal klar. Und dann kam der Februar.
So wie sie das sagt, muss ich gar nicht fragen, Markus geht's wieder schlechter.
Genau. Er hat einen Rückfall und zwar einen, der es wirklich in sich hat. Das ist Mitte Februar, da kommt die rätselhafte Krankheit zurück und zwar wirklich mit rasender Geschwindigkeit. Und es ist jetzt so, dass es nicht nur die Kopfschmerzen und diese beängstigende Teilnahmslosigkeit ist. Markus hat jetzt auch beinahe jeden Tag Fieber und es kommt beinahe jeden Tag noch was ganz Neues dazu.
Also er wurde im Ganzen extrem ruhig wieder, hat ganz, ich weiß nicht genau, wann das angesetzt hat, aber er hat ganz doll gezittert von den Händen her. Also fast wie so ein Parkinson-Patient, dass er immer so gezittert hat. Deswegen konnte er auch schlecht sich selbst was zu essen machen oder selbst essen.
Das war einfach so, dass Stefanie Markus jetzt füttern musste. Also deine Hände, die haben so gezittert, dass er den Löffel nicht mehr bis zum Mund gebracht hat, ohne was zu verschütten. Und ja, dann dauert es auch nicht mehr lange. Dann hat er plötzlich Probleme, sich auf den Beinen zu halten. Der Gang wird total unsicher. Der stürzt, wo er geht und steht, hat am ganzen Körper blaue Flecken. Solche Sachen.
Oh Mann, furchtbar. Damit müsste ja jetzt doch endgültig klar sein, dass das nicht nur eine schwere Depression sein kann, sondern irgendwas Markus Hirn und Nervensystem angreift und lahmlegt. Ich wäre auf jeden Fall sofort wieder ins Krankenhaus gefahren.
Ja, für Stefanie ist der Punkt erreicht, als Markus dann plötzlich auch nicht mehr weiß, wie er überhaupt heißt.
Wie heißt du? Und dann kam auch erst keine Antwort und dann wurden mal so ein paar Thomas, Hans, Markus. Dann hat er es nochmal so wiedererkannt. Aber das ist wirklich auch schnell schlechter geworden.
Puh, Volker, lass uns einmal kurz durchatmen und uns einen Überblick verschaffen, bevor wir weitermachen. Markus' Zustand hat sich rasant wieder verschlechtert. Er ist extrem ruhig, sagt seine Frau. Er zeigt wieder diese merkwürdige Teilnahmslosigkeit. Und er hat auch wieder Kopfschmerzen und Fieber, plus motorische Ausfallerscheinungen. Also er kann ja offenbar seine Muskeln nicht mehr kontrollieren. Ein Anzeichen für ein Problem im Nervensystem. Und da das alles so ähnlich, nur mit etwas milderen Symptomen angefangen hat, liegt doch der Verdacht nahe, dass es sich wieder oder vielleicht auch immer noch um eine Hirnhautentzündung handelt.
Das ist auch genau das, was Friedrich Palm vermutet, als er Markus jetzt zum nunmehr dritten Mal bei sich auf der Station sieht. Er lässt ihn deshalb nochmal sofort im Kernspintomographen untersuchen. Und dieses Mal ist auf den Bildern auch tatsächlich was zu sehen. Und zwar ist das ein ziemlich heftiger Befund.
Dann haben wir nochmal ein MRT gemacht und zum ersten Mal über den gesamten Krankheitsverlauf pathologische Befunde im MRT erheben können. So dass man jetzt sagen musste, dass das nicht eine Meningitis war, also eine Entzündung der Hirnhäute, sondern auch des Gehirns. Und das nennt man dann Meningoenzephalitis.
Die Entzündung ist also gar nicht verschwunden, sondern die hat sich im Gegenteil chronisch festgesetzt und sogar weiter ausgebreitet. Volker, was mich ja total erschreckt in diesem Fall ist, dass die Neurologen Markus zwischendurch ja mehrmals ins MRT geschoben haben und darauf nie etwas zu sehen war. Und jetzt plötzlich ist das ganze Gehirn entzündet. Hast du mit Friedrich Palm darüber gesprochen, wie das zu erklären ist?
Also richtig erklären konnte er sich das auch nicht. Fest steht aber, dass zwischen dem letzten MRT und diesem aktuellen besorgniserregenden 2 Monate vergangen sind. Und eben in dieser Zeit muss die Entzündung in Markus' Gehirn geradezu explodiert sein.
So eine Meningoenzephalitis, die kennen vielleicht einige von euch von der sogenannten Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Das ist eine Virusinfektion, die durch Zecken übertragen wird. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob das auch bei Markus eine denkbare Erklärung wäre. Als Landwirt ist er ja viel draußen, hat also ein hohes Risiko für Zeckenstiche. Und bei so einer FSME gibt es auch im Prinzip 2 Phasen. Die erste Phase, die zeigt sich eher durch so grippeähnliche Symptome. Dann gibt es eine kurze Pause, wo die Beschwerden annähernd verschwinden. Und dann Phase 2, wo alles zurückkehrt und noch heftigere neurologische Symptome dazukommen. Auch das ja was bei Markus ähnlich passiert ist.
Das hätte natürlich gut passen können. Friedrich Palm hat deswegen auch nach einer FSME geschaut, hat aber keinerlei Hinweise auf eine Infektion gefunden. Und Markus selber konnte sich auch nicht an einen Zeckenstich erinnern.
Was bleibt denn dann jetzt noch? Welche Spur verfolgt der Neurologe jetzt?
Friedrich Palm steht schlicht und ergreifend vorm Rätsel. Also wenn das so weitergeht, ist Markus dem Tod geweiht. Das steht auf jeden Fall fest. Denn die Entzündung im Gehirn, die kann ganz schnell zu Krampfanfällen, Atemstörungen und Kreislaufversagen führen. In seiner Not lässt er den Bauern deshalb noch einmal in die Kieler Uniklinik verlegen und ja, quasi als Markus letzte Chance.
Hoffentlich geht das gut. Das war das Gefühl.
Also eine durch und durch furchtbare Situation. Ich mag mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig ausmalen, wie es Stefanie in der Zeit ging. Als Tierärztin hat sie ja sicher sehr gut verstanden, wie kritisch die Lage war.
Jetzt ist Stefanie ja jemand, der nicht so gerne sein Innerstes nach außen kehrt. Also sie redet einfach nicht so gerne über ihre Gefühle, insbesondere nicht in so einer Interviewsituation, wie in der ich sie kennengelernt habe. Aber ihr war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das Leben ihres Mannes an seidenen Faden hängt. Und sie hat sich natürlich auch gefragt, ob er jemals wieder der alte Markus sein wird. Aber deshalb aufgeben kommt für sie einfach nicht in Frage. Deshalb setzt sie zu dem Zeitpunkt all ihre Hoffnung wirklich auf die Kieler Uniklinik. Frank Leipold, das ist der Neurologe, der Markus schon beim ersten Mal da behandelt hat. Als der Markus jetzt zum zweiten Mal sieht, ist der erfahrene Spezialist allerdings auch mehr als besorgt.
Wir müssen leider sagen, das Gehirn ist kein Organ, das sich dadurch auszeichnet, dass es sonderlich gut heilt. Das heißt, natürlich war die Hoffnung da, dass wir ihm helfen können, aber die große Sorge war, dass er sich davon nie wiederholen würde und dass wir einen jungen Mann haben, der dauerhaft schwerst hirnorganisch erkrankt bleiben würde.
Wahrscheinlich werden Sie ja diese Befürchtung nicht mit Stefanie geteilt haben, oder?
Nee, glaube ich nicht.
Ja. Ich stelle mir so eine Situation ja auch für die behandelnden Ärzte alles andere als einfach vor. So ein junger Mann, dazu die schwangere Ehefrau und so düstere Aussichten. Wie geht Frank Leipold denn jetzt genau vor, um herauszufinden, was hinter dieser merkwürdigen Gehirnentzündung steckt? Dafür kann es immer noch viele verschiedene Ursachen geben. Über einige haben wir schon gesprochen. Es können Erreger sein, Viren oder Bakterien. Es kann aber auch eine Autoimmunerkrankung dahinter stecken und in ganz seltenen Fällen sogar ein Tumor.
Frank Leipold und sein Team haben sich natürlich wieder dran gemacht und alles nochmal genau abgeklärt. Aber auch sie kommen trotz der erneuten Großfahndung kein bisschen weiter. Also es gibt einfach keinen Verdächtigen, es gibt keine Hinweise, was diese massive Entzündung im Gehirn ausgelöst haben könnte, und die breitet sich unterdessen immer weiter aus. Markus ist jetzt wirklich ein echter Pflegefall, also der ist kaum noch orientiert, nicht in der Lage, sich eigenständig irgendwo hinzubewegen, der liegt im Prinzip nur teilnahmslos im Bett, kann man sagen. Und so handfest Stefanie mit der Sache bislang auch umgegangen ist, an dieser Stelle hat sie im Interview dann doch Gefühle gezeigt und hat geweint.
Da war ich zufällig morgens gerade da und da war Chefarztvisite. Und dann saß mein Mann auf dem Bett und hat einfach wirklich nur so in die Gegend geguckt und hat auch gar nicht, glaube ich, mitgekriegt, dass wir da waren. Also hat mich nicht erkannt, war komplett teilnahmslos, hat zwar noch von sich aus gesessen, aber das war es dann auch. Also da hatte ich tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen meinen Tiefpunkt.
Ich finde es ja immer wieder total erstaunlich, was Menschen aushalten können, wenn sie in solchen Notsituationen sind. Wenn ich mich jetzt in Stefanies Lage reinversetze, da sind zwei kleine Kinder zu Hause, ein drittes ist unterwegs. Der Vater, der verschwindet förmlich vor ihren Augen und die Ärzte stehen mit dem Rücken zur Wand.
Mhm. Stimmt, und deswegen handeln die Ärzte jetzt auch ein bisschen nach dem Motto extreme Lage, extreme Maßnahmen. Also es gibt noch eine Möglichkeit, um die Diagnose zu erzwingen, sagen die Ärzte auch in solchen Fällen. Dafür bräuchte man aber eine Probe direkt aus den entzündeten Stellen in Markus' Gehirn.
Also mit dem Gedanken, die könnte man dann im Labor untersuchen lassen. Und wenn es zum Beispiel doch ein Erreger ist, der hinter allem steckt, dann ließe der sich so direkt nachweisen.
Und genau das haben die Kieler Ärzte jetzt auch vor. Allerdings ist das Innere des Gehirns natürlich alles andere als leicht zu erreichen. In Markus' Fall ist das sogar so, dass dafür der Schädel einfach komplett geöffnet werden muss, hat Frank Leipold mir damals erklärt.
Die Neurochirurgen haben die Messer schon gewetzt und gesagt, gut, dann machen wir das in den nächsten Tagen.
Aber da hat Markus Glück tatsächlich, denn zu der Schädel-OP kommt es nicht. Es gibt eine Kollegin von Frank Leipold, der das Schicksal des Bauern einfach keine Ruhe gelassen hat. Die heißt Justina Dacvignen und ist Labormedizinerin bei dem Professor. Und die hat sich die ganzen Befunde von Markus in ein paar Nachtschichten nochmal genau angesehen. Und dabei ist ihr was aufgefallen.
Genau, ich war neugierig, was der Patient haben konnte. Grundsätzlich als Laborarzt ist man gewöhnt, mehrere Befunde anzuschauen und Zusammengänge versuchen zu verstehen. Und dann habe ich noch einmal alle Laborbefunde angeschaut und überlegt, was der Patient haben konnte.
So sagt Frank, das ist alles noch angeschaut. Dieser Enterovirus, der am Anfang nachgewiesen wurde, der ist immer wieder gefunden worden.
Okay, das war jetzt nochmal Frank Leipold und wir sind irgendwie zurück bei den Wurzeln. Ihr erinnert euch, ganz zu Beginn haben die Ärzte in Markus' Nervenwasser Enteroviren nachgewiesen und sind damals davon ausgegangen, dass die für seine Hirnhautentzündung verantwortlich sind. Sowas kommt mal vor. Das Gute ist, Enteroviren sind eigentlich harmlos und das Immunsystem wird mit ihnen fertig und beseitigt sie mit der Zeit. Man muss so eine Infektion nicht mal behandeln. Und darum haben die Ärzte diese Enteroviren, nachdem es Markus besser ging, erstmal abgehakt. Und jetzt erleben sie ihr überraschendes Comeback.
Genau. Die Labormedizinerin zeigt Frank Leipold, dass die Viren bei Markus in jeder Nervenwasserprobe, also von der ersten bis zur letzten, tatsächlich immer nachweisbar geblieben sind. Justina Dacvignen lässt nochmal Proben aus Markus' Nervenwasser ziehen und gibt die jetzt in zwei unterschiedliche Labore und lässt da eben ganz gezielt nochmal nach diesen Enteroviren suchen. Und das Ergebnis, was dabei rauskommt, das könnte nicht eindeutiger sein, denn in beiden Laboren werden wieder Enteroviren im Nervenwasser gefunden und zwar in extrem hohen Konzentrationen.
Und daraus muss man jetzt schlussfolgern, dass Markus' Immunsystem offenbar ja nicht mit diesem harmlosen Virus fertig geworden ist. Und die große Frage ist, warum?
Das fragt sich Justina Dacvignen natürlich auch und legt noch mal ein paar Nachtschichten ein, um einfach eine Erklärung dafür zu finden. Und auch die entdeckt sie schließlich wieder in der dicken Patientenakte des Bauern. Und zwar vermutet sie nach Sichtung aller Daten, dass die überstandene Krebserkrankung doch damit zusammenhängen könnte.
Okay, also dem Burkitt-Lymphom, über das wir vorhin ja schon gesprochen haben. Ich rufe noch mal in Erinnerung, das ist eine Krankheit, da ist ein Teil der Abwehrzellen des Körpers entartet, und zwar die B-Zellen. Das sind die Zellen, die normalerweise Antikörper bilden, mit denen dann fremde Eindringlinge wie etwa Bakterien oder Viren bekämpft werden.
Und um diese entarteten Abwehrzellen zu beseitigen, hat Markus damals, also 2017, ein starkes Chemotherapeutikum bekommen, was quasi alle B-Zellen in seinem Körper komplett vernichtet. dieses Mittel, mit dem Markus behandelt worden ist, das heißt Rituximab, und das hat sich bei der Behandlung von Burkitt-Lymphom extrem gut bewährt, muss man sagen. Also diese Therapie wirkt wie eine Art Reset für die B-Zellen. So hat Leipold mir das damals erklärt.
Normalerweise ist es so, dass eigentlich im Abstand von 6 bis 9 bis 12 Monaten nach der letzten Gabe dieses Medikamentes sich die B-Zellen wiederholen.
Und dann bildet der Körper normalerweise gesunde, krebsfreie B-Zellen.
Und Justina Dagwenien vermutet jetzt, dass genau das bei Markus aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat. Um den Verdacht zu überprüfen, lässt sie von Markus Blut abnehmen und da drin eben nach diesen B-Zellen suchen. Wieder mit dem ganz klaren Ergebnis, diese wichtigen Abwehrzellen fehlen tatsächlich komplett. Also Markus Fuschera-Petersen hat nicht eine B-Zelle im Blut. Was das bedeutet, hat die Ärztin mir so erklärt.
Er hat eine Immunschwäche beibehalten nach seiner Blutkrebserkrankung. Und ein Teil von Immunsystem war bei ihm defekt, lag nicht vor.
Okay, lass uns diesen Gedanken kurz weiterspinnen. Ein Teil des Immunsystems fehlt, und zwar die wichtigen B-Zellen. Und das bedeutet, es können keine Antikörper gebildet werden, auch nicht gegen Enteroviren. Und das könnte jetzt erklären, warum diese harmlosen Viren, die ein gesundes Immunsystem problemlos in den Griff bekommt, sich bei Markus unkontrolliert vermehrt haben und das Gehirn angreifen.
Aber zu diesem Zeitpunkt ist das tatsächlich erstmal nur eine Theorie, da steht noch nichts fest. Also es gibt in der Tat keine B-Zellen im Blut von Markus, aber ob das wirklich die Ursache für die Entzündung in seinem Gehirn ist, das ist alles andere als sicher. Denn das wäre einfach eine absolute Rarität. Das ist so selten, dass als Frank Leipold seine Theorie bei der morgendlichen Ärztekonferenz vorgeschlagen hat, alle anderen Fachkollegen abgewunken haben.
Meine Kollegen aus der Infektiologie waren nicht überzeugt, dachten, nee, glauben wir nicht, das ist es wahrscheinlich nicht.
Bei der Konferenz wäre ich total gerne dabei gewesen, um die verschiedenen Argumente zu hören. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und in der medizinischen Literatur sind schon weltweit ein paar Fälle beschrieben, in denen eine Behandlung mit Rituximab zu einer B-Zell-Dezimierung geführt hat und in denen dann auch in der Folge eine Gehirnentzündung aufgetreten ist, ausgelöst durch Enteroviren. Dieser Zusammenhang ist super selten, aber der ist schon bekannt. Allerdings ist die Gehirnentzündung in den beschriebenen Fällen immer ziemlich zeitnah, sag ich mal, nach der Rituximab-Therapie aufgetreten und nicht wie bei Markus jahrelang danach. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht den ein oder anderen Arzt skeptisch gemacht hat. Wie geht denn Frank Leipold jetzt damit um, dass seine Kollegen sagen, glauben wir nicht?
Naja, er will sie überzeugen und zwar will er einen Versuch wagen, um seine Theorie zu beweisen. Das bespricht er als erstes mal mit der Ehefrau Stefanie.
Und dann kam die mit dieser Therapiegeschichte um die Ecke.
Was meint sie mit Therapiegeschichte?
Ja, die Ärzte wollen den ausgefallenen Teil von Markus' Immunsystem quasi ersetzen und gucken, was dann passiert.
Ein nachvollziehbarer Ansatz, aber soweit ich weiß, kann man die B-Zellen selbst nicht so einfach ersetzen. Also es gibt keine, ich sag mal, B-Zellkonzentrate von Spendern, die man wie bei einer Bluttransfusion übertragen könnte.
Aber viel entscheidender sind ja auch die Antikörper, die die B-Zellen bilden. Und die kann man durchaus ersetzen. Die Ärzte geben Markus einen Cocktail mit den unterschiedlichsten Antikörpern aus dem Blut von verschiedenen Spendern.
Ärzte sprechen in solchen Fällen dann von Immunglobulinen. Die lassen sich in der Tat total gut übertragen und sind ja auch oft Mittel der Wahl bei Menschen mit angeborenen Immundefekten.
Genau, aber nur um das hier nochmal ganz klar zu sagen, an dieser Stelle ist das Ganze immer noch ein Therapieversuch, weil keiner weiß, ob das tatsächlich auch was bringt. Als die Ärzte Stefanie Fuschera-Petersen von ihrer Idee erzählen und den Therapieversuch vorschlagen, ist die aber sofort dabei. Also sie stimmt sofort zu, ganz einfach, weil Markus und sie nichts mehr zu verlieren haben.
Klar, an ihrer Stelle hätte, glaube ich, keiner von uns Nein gesagt. Hauptsache, es gibt noch einen letzten Strohhalm. Zumal so eine Behandlung mit Immunglobulinen in aller Regel ja auch gut verträglich ist und nur sehr, sehr selten schwere Nebenwirkungen hat. Trotzdem kann ich mir auch gut ausmalen, wie besorgt und gespannt die Ärzte und Stefanie diese erste Infusion mit Immunglobulinen beobachtet haben. Wie lief das genau ab?
Markus hat vom 8. bis zum 16. März, also eine Woche lang ungefähr, jeden Tag eine Infusion mit diesen Immunglobulinen bekommen. Und dann ist es tatsächlich wie ein Wunder. Also die Therapie schlägt rasend schnell an.
Er konnte von der ersten Infusion an, konnte er jeden Tag was, was er den Tag vorher nicht mehr konnte.
Es war für uns fast mirakulös zu sehen, wie er dann nach Einleitung der Therapie, von der wir nicht wussten, ob sie wirklich ausreichend helfen würde, dann wie ein Phönix aus der Asche, ich sagte schon mal, fast täglich besser wurde.
es ist dann rückblickend gesehen, muss man sagen, relativ schnell gegangen.
Das jetzt ganz zum Schluss war wieder Markus.
Mhm. Wir haben ja lange nicht gehört, ja. Ist richtig.
Der Neurologe beschreibt das ja sehr schön, wie Phönix aus der Asche. Aber wie genau muss ich mir das jetzt vorstellen, Volker?
Also zuerst kann Markus wieder ein paar Worte sprechen. Das wird dann zu zusammenhängenden Sätzen. Irgendwann konnte er wieder aufrecht im Bett sitzen und sogar selbstständig wieder essen. Und ganz am Schluss hat er sogar die paar Schritte bis zur Toilette selber machen können.
Ja, Wahnsinn. Und das ist jetzt der finale Beweis, dass Justina Dagvinien und Frank Leipold richtig lagen mit ihrem ungewöhnlichen Verdacht.
Ganz genau, Markus' Immunsystem hat sich nach der Therapie mit dem Rituximab 2017 tatsächlich nicht wieder erholt. Also er hat keine neuen B-Zellen und damit auch keine neuen Antikörper mehr gebildet.
Und genau das hat den eigentlich harmlosen Enteroviren Tür und Tor geöffnet.
Frank Leipold hat das damals so erklärt.
In dem Moment, wo er keine Antikörper produzierenden Zellen im Körper hatte, war er dem Virus, was andere Menschen schnell wieder loswerden, schutzlos ausgeliefert.
Bedeutet, die Viren konnten sich an den Hirnhäuten festsetzen und dort immer weiter vermehren und sich schließlich sogar bis ins Gehirn selbst ausbreiten.
Und die ganze Zeit hat niemand diese Enteroviren überhaupt ernst genommen, weil die normalerweise einfach nicht so schwer krank machen.
Können die Ärzte denn jetzt im Nachhinein sagen, wo Markus sich diese Viren eingefangen hat? Typischerweise werden Enteroviren durch Schmierinfektionen, Tröpfchen, Speichel oder generell engen Körperkontakt übertragen.
Die Frage haben sich die Ärzte natürlich auch gestellt und da kommt nochmal Justina Dagvinien ins Spiel. Die hat Stefanie nämlich konkret darauf angesprochen.
Wir haben dann noch einmal mit der Ehefrau gesprochen und da kam dabei raus nachhinein, dass die Kinder und die ganze Familie eine Woche bevor er dann die ersten neurologischen Symptome entwickelt hat, die Hand-Mund-Fuß-Erkrankung gehabt hat und das ist bekannt, dass die Enteroviren verursachen diese Art der Erkrankung.
Und da schließt sich jetzt wirklich der Kreis. Also die Kinderkrankheit, an der Erwachsene selten und wenn, dann nicht schwer erkranken, die war bei Markus der Auslöser. Wie nennt man die endgültige Diagnose denn jetzt?
Naja, das Ganze ist so selten, dass es eigentlich einen echten, wirklich einprägsamen Namen dafür nicht gibt. Die beiden Ärzte haben gemeinsam mit Kollegen einen wissenschaftlichen Artikel über Markus' Fall veröffentlicht. Und da haben sie das Ganze chronische Enterovirus-Meningoenzephalitis bei anhaltender B-Zellerschöpfung nach Rituximab-Therapie genannt.
Sehr schön. Am Ende also eine richtig extreme Nebenwirkung oder Auswirkung eines Medikaments. Volker, jetzt musst du uns natürlich noch verraten, wie es mit Markus nach der Diagnose weitergegangen ist. Die Sorge war zwischendurch ja groß, dass sich sein Gehirn nicht mehr vollkommen erholt von dieser massiven Entzündung. Wir wissen ja schon, dass die Therapie wirkt, aber wie gut?
Also es war wirklich ein langer Genesungsprozess. Das dauert über ein Jahr. Es gab diverse Therapien, Reha-Therapie, Physiotherapie und so weiter. Aber am Ende hat sich sein Gehirn tatsächlich komplett erholt. Es ist heute wieder ganz der alte. Auch diese Wesensveränderung, von der Stefanie erzählt hat, ist komplett verschwunden.
Ach Mensch, ja, das ist richtig, richtig toll. Und ich finde, das hat Frank Leipold schon sehr treffend zusammengefasst. Phönix aus der Asche. Mhm. Was ist denn mit Markus' angeschlagenen Abwehrkräften? Hat sein Körper denn jetzt irgendwann wieder angefangen, selbst B-Zellen und damit Antikörper zu bilden?
Also dieser Schaden am Immunsystem, der ist bleibend. Markus, der muss jetzt alle 6 Wochen ins Krankenhaus und da kriegt er eben wieder so einen Antikörpercocktail verabreicht. Und das hält dann für die nächsten 6 Wochen und schützt ihn vor Erregern jeder Art. Also so ist das, aber das Ganze schränkt ihn im Großen und Ganzen nicht weiter ein. Inzwischen steht er wieder auf dem Feld, sitzt auf dem Trecker und kümmert sich auch wieder liebevoll um seine 175 Anglerrinder. Steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, ist bei ihnen im Stall, um sie zu melken. Also es war ein verdammt langer Weg, aber er hat es geschafft.
Also ich glaube, ohne meine Frau wäre ich da nicht wieder rausgekommen.
Man darf einfach nur froh und dankbar sein, dass das überhaupt so wieder ausgegangen ist und er so fit wieder geworden ist.
Irgendwie muss ich da wirklich auch ans Eheversprechen denken, in guten wie in schlechten Tagen. Und ich finde, das Ehepaar hat gerade die schlechten Tage bewundernswert gut gemeistert.
Ja, unbedingt.
Da geht natürlich auch viel aufs Konto von Stefanie.
Mhm. Und bei all dieser seelischen Belastung, die Stefanie hatte, hat sie übrigens quasi ganz nebenbei auch noch das dritte Kind der beiden auf die Welt gebracht. Das ist der kleine Tiag.
Schön.
Markus war bei der Geburt übrigens nicht dabei, also zum einen, weil er gerade noch in der Reha war, außerdem hat zu der Zeit Corona gewütet und zum anderen wollte Stefan ihn wohl auch nicht unbedingt dabei haben, hat er mir erzählt. Aber auf alle Fälle steht die ganze Familie Fuschera-Petersen heutzutage nach getaner Arbeit abends am Ufer der Schlei und zwar zu fünft und lässt den Tag in Ruhe passieren.
Oh, okay. Im Hintergrund grasen wahrscheinlich die Anglerrinder im Licht der untergehenden Sonne.
So ungefähr.
Das hast du jetzt sehr cineastisch ausgemalt, Volker. Die Wirklichkeit sieht auf einem Bauernhof mit 3 Kindern und 175 Rindern wahrscheinlich etwas lebhafter. Ich will jetzt nicht sagen chaotischer aus, aber das überlasse ich auch gern eurem eigenen Kopfkino. Ich sag Dankeschön, Volker, dass du diese besondere Geschichte mitgebracht und erzählt hast.
Bitte, bitte.
Wenn ihr Fragen oder Feedback zum heutigen Fall habt, dann schreibt uns super gerne in die Kommentare oder per Mail an abenteuer-diagnose@ndr.de. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann folgt uns einfach. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Und zwar ist das was für alle von euch, die zum Jahresstart voller Veränderungsdrang sind und auch mal was ganz Neues ausprobieren wollen. Und zwar lege ich euch ans Ohr einen Podcast über Raumfahrt. Da geht es um die dramatische Mondlandung, um das legendäre Space Shuttle, um futuristische Starships. Im Podcast Ready for Liftoff dreht sich alles um die besonderen Momente der Raumfahrtgeschichte, aber auch um aktuelle Missionen, spannende Zukunftsvisionen und überraschende Einblicke in die Welt der Astronauten und Forscher. Das Ganze locker erzählt, unterhaltsam und immer verständlich, also ganz ohne komplizierte Physik. Ready for Liftoff findet ihr in der ARD Audiothek und den direkten Link ins All stellen wir euch natürlich auch in unsere Shownotes. Und damit sagen wir Tschüss.
Tschüss.
ARD